Faulhaber, seit 1947 Ihr Spezialist für Miniatur- und Mikroantriebssysteme. Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität auf kleinstem Raum. Perfekt für Automatisierung, Robotik, Luft- und Raumfahrt, Optik sowie Medizin. Mit dem weltweit größten Produktportfolio sowie Standorten und Partnern in über 30 Ländern sind wir immer nah an Ihren Anforderungen. Faulhaber, für Antriebslösungen, die begeistern.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast mit Sarah und Marco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Habt ihr früher auch mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht? Durftet ihr vielleicht sogar auf dem Traktor mitfahren? Beeindruckende Maschinen, die man aber vermutlich nicht mit moderner Technik assoziieren würde. Wer aber beim Blick auf Traktor und Erntemaschine nur an Kraft und Mechanik denkt, der liegt weit daneben. Moderne Agrartechnik, und das ist unser Thema heute, ist inzwischen viel mehr als schwere Maschinen auf dem Acker, sondern braucht sich hinter anderen innovativen Branchen keineswegs zu verstecken. Wie smart und digital die Agrartechnik heutzutage ist, welche Chancen und Herausforderungen dies bietet, das besprechen wir heute mit unserem Gast, Professor Till Meinl von der Fakultät für Anlagen, Energie und Maschinensysteme der TH Köln. Und er ist auch stellvertretender Vorsitzender der Max-Eid-Gesellschaft für Agrartechnik des VDI. Herzlich willkommen, Herr Meinl. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
Gut, ich würde sagen, wir legen gleich los, Herr Meinl. Welche Rolle spielen Apps, Cloud-Dienste und Fernüberwachung für Landmaschinen? Wie verändert die zunehmende Digitalisierung die Arbeit von Landwirten und Agraringenieuren?
Die von Ihnen angesprochenen Apps und Cloud-Dienste werden für die Arbeit von Landwirten und Agraringenieuren zunehmend wichtig. Die Digitalisierung verändert die Arbeit der Landwirte. Am Bürocomputer muss er große Datenmengen aufbereiten, muss Applikationskarten erstellen. Aber, und das sage ich bei aller Begeisterung für digitale Tools, diese digitalen Tools werden das Fachwissen und die Erfahrung der Landwirte nicht vollständig ersetzen können. Digitale Tools dienen sehr wohl der Entscheidungsunterstützung auf der Basis von Daten, die zunehmend auch von Cloud-Diensten bereitgestellt werden. Zum Beispiel Wetterdaten, Sensordaten zu Bodennährstoffgehalten oder zur Bodenfeuchte. Drohnenfotos dokumentieren den Krankheitsbefall von Pflanzen. Farm Management Information Systems werden in der Zukunft immer mehr zu Farm Management Systemen. Aber ich wiederhole nochmal, Fachwissen und Erfahrung der Landwirte werden auch in Zukunft nicht zu 100% ersetzbar sein. Zu Ihrem letzten Punkt, die Fernüberwachung spielt bei Landmaschinen derzeit noch nicht die Rolle wie zum Beispiel bei Mining-Baggern oder Baumaschinen. Ich erwarte allerdings auch hier eine schnelle Verbreitung dieser Technologien in den nächsten Jahren. Gründe dafür sehe ich in den steigenden Betriebskosten des Maschineneinsatzes, im Fachkräftemangel, aber auch in den kürzeren Zeitfenstern für Arbeiten wie zum Beispiel Pflanzenschutz und Ernte, die durch die Klimaveränderung entstehen.
Mhm. Was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Einführung smarter und vernetzter Agrarsysteme im Alltag? Hat die Branche diesbezüglich auch mit Akzeptanzproblemen und mit Skepsis zu kämpfen?
Zur Beantwortung Ihrer Frage möchte ich eine repräsentative Befragung des ehemaligen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft heranziehen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben im Dezember 2024 bis Januar diesen Jahres auf 1007 landwirtschaftlichen Betrieben aus dem gesamten Bundesgebiet durchgeführt wurde. Also es gibt über 1000 Betriebe, die hier teilgenommen haben, 40% aus dem Bereich Pflanzenbau und je 30 aus der Tierhaltung und 30 gemischt Betriebe, das heißt Betriebe, die sowohl Pflanzenbau als auch Tierhaltung betreiben. Und die wichtigsten Hemmnisse bei der Einführung solcher digitalen und smarten Tools sind die hohen Investitionskosten, unmittelbar gefolgt von der Sorge vor noch mehr Bürokratie. Also die Landwirte befürchten, dass durch immer mehr Daten, die sie erzeugen, durch solche digitalen Technologien auch die Überwachung ihres Tuns durch staatliche Stellen noch weiter zunimmt. Ein weiteres Hemmnis in der Praxis, das ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sehr gut kenne, ist die unzureichende Standardisierung der Schnittstellen. Weiterhin befürchten die Landwirte um ihre nicht ausreichende IT-Sicherheit und sie befürchten auch, dass sie die Datenhoheit, also die Eigentumsrechte auf die von ihnen erstellten Daten verlieren. Etwas weniger wichtig, aber trotzdem nennen möchte ich hier die unzureichende Internetversorgung, die auch in vielen ländlichen Gebieten nach wie vor eine Rolle spielt und auch die mangelnde Digitalkompetenz einiger Landwirtinnen und Landwirte. Ich möchte aus meiner Erfahrung noch ergänzen, wir haben ja zunehmend mehr Sensoren im Einsatz. Das heißt, auch Landwirte haben mit Big Data zu tun. Und hier spielt die Erkennung und die Korrektur fehlerhafter Daten, die sich ja nun nicht ganz ausschließen lassen, auch eine zunehmende Rolle. Und last but not least möchte ich natürlich auch die Frage nach dem betriebswirtschaftlichen Nutzen stellen, die bei der Anwendung solcher digitalen Werkzeuge nicht immer sehr einfach zu klären ist.
Das provoziert natürlich bei mir ein bisschen die Frage, Herr Professor Mann, ist denn der, sagen wir mal, durchschnittliche Landwirt überhaupt in der Lage, mit diesem ganzen Big Data, wie Sie es gerade erwähnt haben, richtig umzugehen? Oder bedeutet das für ihn auch nochmal digitale Schulbank drücken oder sich entsprechende Experten auf den Hof zu holen?
Ja, diese Frage ist natürlich eine ganz entscheidende. Das heißt, die Weiterbildung der Landwirtinnen und Landwirte, die Ausbildung, die Verbesserung der digitalen Kompetenz ist ein ganz wichtiges Thema. Auch bei meiner Arbeit im Vorstand der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft beschäftige ich mich sehr oft mit diesen Dingen. Aber die jüngere Generation, die nachwachsende Generation der Landwirtinnen und Landwirte ist natürlich da auch zum Teil als Digital Native schon ganz anders unterwegs als die etwas älteren Kolleginnen und Kollegen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele interessierte Landwirtinnen und Landwirte, die 50 überschritten haben, die also total fit sind bei der Anwendung solcher Tools. Und es gibt den Durchschnittslandwirt, den Sie angesprochen haben, in dieser Weise nicht. Das hängt natürlich schon auch mit der Affinität und dem persönlichen Wollen der Menschen auf den Betrieben zusammen, diese Technologien anzuwenden.
Was ich Sie auch gerne noch fragen würde, weil Sie das Thema bzw. den Begriff selber in den Mund genommen haben, das Thema Bürokratie. Also ich kenne aus meinem eigenen Umfeld den einen oder anderen Landwirt, der, also auf Deutsch gesagt, beinahe verrückt wird, mit was für bürokratischen Monstern er sich auseinandersetzen muss. Jetzt hat unsere neue Regierung ja zumindest angekündigt, dass sie dieses Thema Bürokratieabbau nicht nur in den Mund nehmen will, sondern auch mal umsetzen will. Ist da irgendwas erkennbar für Sie schon oder braucht es das noch an Zeit?
Ich denke, dass die ersten Schritte durch die aktuelle Bundesregierung und auch von der EU-Kommission eingeleitet wurden. Der ehemalige Green Deal ist ja in der damaligen Form Geschichte. Einige Forderungen und einige bürokratische Dinge sind doch schon etwas geglättet worden. Trotzdem ist es hier noch ein weiter Weg, der da zu gehen ist. Ja. Aber ich denke, wir sind da auf dem richtigen Wege, ja.
Gut. Ja, kommen wir zurück zu den technischen Themen. Zum Beispiel beim Thema Mobilität sind E-Autos im Moment in aller Munde. Da sprechen wir eigentlich jeden Tag von. Es steht immer wieder auch in allen Zeitungen. Welche Rolle spielen alternative Antriebe aus Ihrer Sicht in der Agrartechnik? Ist der Dieselmotor am Ende oder bleibt er Teil der landwirtschaftlichen Zukunft?
Ich beginne mit meiner Antwort bei Ihrem letzten Teil. Klare Antwort, der Dieselmotor wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil bei Landmaschinen bleiben. Das hat Gründe, die ich gleich noch erläutern möchte. Allerdings gibt es eine große Vielfalt von alternativen Energieträgern zu Diesel. Ich nenne einmal einige flüssige Alternativen, zum Beispiel Rapsölkraftstoff, Pflanzenölkraftstoff, Biodiesel, Ethanol, Methanol oder auch synthetische Treibstoffe. Es gibt weiterhin paraffinischen Diesel, zum Beispiel in Form von hydrierten Pflanzenölen oder HVO, das ja auch in aller Munde ist. Mhm. Gasförmige Dieselalternativen sind Methan und Wasserstoff. Und dann gibt es natürlich die gesamte Bandbreite der Anwendung elektrischer Stroms, von der batterieelektrischen Antriebsvariante bis hin zu wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle. Es gibt bereits seit über 10 Jahren serienmäßige Landmaschinen, die mit elektrischen Antrieben ausgerüstet sind. Zum Beispiel Hoftraktoren, die also im Stall und auf dem Hof arbeiten, wo es keine großen Entfernungen zur Steckdose gibt und die auch nicht 10 oder noch mehr Stunden bei Volllast im Feld arbeiten müssen. Seit 2017 bietet die Firma Ecofendt auch einen vollelektrischen 50 kW Traktor an, der auch jetzt bereits serienmäßig produziert wird und vor allen Dingen für kommunale Zwecke eingesetzt wird. Mhm. Der HVO-Einsatz, also hydrierte Pflanzenöle oder Hydrotreated Vegetable Oils, funktioniert technisch 100%ig. Es gibt dort jahrelange Erfahrungen mit einer großen Traktoren- und Motorenflotte. Das ist genau untersucht. Also die Technik funktioniert für die alternativen Kraftstoffe zu Diesel. Die Hemmnisse sind dann dort eher regulatorischer und auch monetärer Struktur, um den Einsatz hier bisher nicht weiter am Markt zu verbessern. Weiterhin ist es so, dass in der Landtechnik im Unterschied zu E-Autos, also zu PKWs und auch zu LKWs, ganz verschiedene Einsatzszenarien herrschen. Ich habe eben schon die Hof- und Ladearbeiten genannt. Das sind meist kleinere Maschinen, die nicht auf dem Feld arbeiten oder zumindest keine großen Hoffeldentfernungen haben. Dort gibt es elektrische Antriebe, wie ich bereits ausgeführt habe, schon seit 10 Jahren standardmäßig am Markt zu kaufen. Dann gibt es eine weitere Gruppe, das sind so Traktoren, die zur Pflege, Düngung, Graswerbung eingesetzt werden, also so im Leistungsbereich bis ca. 110 Kilowatt. Dort wird es mit dem Einsatz von Elektroantrieben oder auch Wasserstoff- oder LNG-Antrieben schon etwas schwieriger, weil die täglichen Einsatzzeiten bei diesen genannten Dieselalternativen schon nicht mehr die volle geforderte Länge von ca. 10 Stunden erreichen, sondern da sind die Nachfüllintervalle oder Nachladeintervalle einfach kürzer. Und noch gravierender wird dieser Umstand dann bei Traktoren, die für schwere Bodenbearbeitung eingesetzt werden, also sprich bei Motorleistungen bis 300 kW oder noch mehr. Dort ist das Thema Elektroantrieb überhaupt technisch noch nicht möglich, A, aus Gründen der notwendigen Batteriekapazität, die also viel zu schwer, viel zu teuer wären, und B, auch aus Sicht der erreichbaren Einsatzzeiten. Aber um das nochmal zusammenzufassen, es gibt vielfältige Initiativen verschiedenster Hersteller. Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Die Firma New Holland bietet seit mehreren Jahren einen serienmäßigen Methan-Traktor an, der also mit auf dem Bauernhof gewonnenem Methan betrieben werden kann. Das ist natürlich eine sehr gute Geschichte. Man kann Kreisläufe schließen, man spart CO2 ein. Die Kosten sind sicherlich noch nicht dort, wo sie bei Dieselmaschinen sind, aber es gibt vielfältige Entwicklungen und ich bin schon gespannt, welche Dinge uns und Sie, meine Damen und Herren, als Besucher der kommenden AG Technica in Hannover hier erwarten werden.
Na, da sind wir auch alle gespannt. Es passiert ja unheimlich viel.
Ja.
Ja, kommen wir jetzt mal zu denen, die damit umgehen müssen, nämlich zu den Landwirten. Wie können denn Landwirte von aktuellen Innovationen und Digitalisierung profitieren? Vielleicht können wir das in zwei Bereichen festmachen, nämlich im Pflanzenbau oder bei der Tierhaltung. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das tue ich sehr gerne. Ich möchte Ihnen zwei ganz konkrete Beispiele aus dem Pflanzenbau und auch eins aus der Tierhaltung nennen. Beispiel 1 aus dem Pflanzenbau ist der FarmDroid. Das ist ein vollautomatischer, solarbetriebener Agrarroboter, der seit mehreren Jahren am Markt verfügbar ist und auch mittlerweile in einer dreistelligen Stückzahl verkauft wurde. Das ist eine Maschine, die durch den Einsatz von hochpräzisem Real-Time oder RTK mit einer Genauigkeit von 8 mm bei der Aussaat die Position einer jeden Pflanze speichert und anschließend eine mechanische Unkrautbekämpfung durchführt. Und zwar sowohl zwischen den Reihen als auch innerhalb der Reihen. Mhm. Ja, Sie müssen sich vorstellen, diese Maschine kann schon die frisch gesäten Rüben hacken, bevor die Rüben überhaupt sichtbar sind. Das ist also für jeden, der sich mit Landwirtschaft auskennt, eigentlich eine unvorstellbare Innovation. Diese Maschine bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von weniger als einem Kilometer pro Stunde über den Acker, ist also relativ klein. Und Solarmodule auf der Oberseite dieser Maschine erzeugen Strom für ein Batteriepaket und sorgen für bis zu 24 Stunden täglichen CO2-neutralen Betrieb. Das heißt, sie brauchen gar keine Batterien, die sie nachladen müssen. Das finde ich ein sehr eindrückliches Konzept, was sich eben wegen seiner Vorzüge am Markt auch schon in mehreren hundert Exemplaren etabliert hat.
Ja. Erneuerbare Energiennutzung.
Ein zweites Beispiel aus der ganz anderen Ecke ist das Nexat-System. Nexat steht für Next Generation Agricultural Technology und beinhaltet ein leistungsfähiges Wide-Span-Wechselträgerfahrzeug mit 14 Metern Spurweite, also eine Riesenmaschine. Diese Maschine ist in der Lage, Bodenbearbeitung, Saat, Pflanzenschutz und Ernte durchzuführen. Das heißt, alle Arbeiten, die zur Pflanzenproduktion im Feld notwendig sind, kann diese eine Maschine durchführen. Und durch dieses Konzept, dass nur alle 14 Meter eine Spur auf dem Feld vorhanden ist, ermöglicht dieses System das sogenannte Widespan Controlled Traffic Farming. Das heißt, 95% der Feldfläche werden niemals von Rädern oder von den Fahrzeugen befahren, sondern die bleiben unberührt, die werden nur für die Pflanzenproduktion benutzt. Und auch das ist natürlich ein völlig neues System gegenüber den bekannten traktorgetriebenen Systemen. Diese Nexat-Maschinen fahren quer auf dem Acker und längs auf der Straße. Und sie sind auch schon für zukünftigen autonomen Betrieb ausgelegt. Aktuelle Modelle werden durch zwei Dieselmotoren angetrieben, die dann die komplette Leistung in elektrischen Strom umwandeln. Aber auch ein Wasserstoffbetrieb über Brennstoffzelle befindet sich bereits in Entwicklung. Ein Beispiel noch aus der Tierhaltung, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Es gibt einen autonomen Roboter zur Grasernte, zum Grastransport und zur anschließenden Verteilung des Futters bei den Rindern im Stall. Diese Maschine kann während des Mähens über seine integrierten Düngerdüsen gezielt Flüssigdünger auf das Grünland ausbringen. Das sorgt für eine exakte und gleichmäßige Düngung, die den Boden optimal versorgt. Die Maschine kann sowohl konventionellen Flüssigdünger als auch zirkulären Dünger verwenden. Zirkulärer Dünger, was ist das? Das ist ein System, was ebenfalls von dem Landmaschinenhersteller Lely angeboten wird. Und zwar ist das ein innovatives Nährstoffmanagementsystem, das Mineralströme im Stall trennt und sie in wertvolle Nährstoffe umwandelt. Kot und Urin der Tiere werden getrennt und Stickstoffemissionen in Form von Ammoniak in wertvollen Flüssigdünger für die Präzisionsdüngung umgewandelt. Dieses System nutzt Mineralstoffkreisläufe aus und verbessert gleichzeitig das Stallklima. Ammoniak-Emissionen, die auf diese Weise gebunden und im Kreislaufverfahren zu Stickstoffdünger umgewandelt werden, müssen nicht durch gekaufte Düngemittel ausgeglichen werden und sie verringern die Ammoniak-Emissionen um 70% im Vergleich zu offiziellen Standards. Das ist also auch ein tolles System, um eine Kreislaufwirtschaft der Nährstoffe in Verbindung mit autonomer Technik zum Füttern in die Ställe, in die Betriebe zu bringen.
Mhm. Ja, Sie haben indirekt ein nächstes Thema schon genannt, nämlich das ist das Thema Umwelt. Ja, das ist ja auch eine große Diskussion. findet da statt, gerade was das Thema Landwirtschaft angeht, Methan und so weiter und so fort. Aber darüber wollte ich gar nicht mit Ihnen reden, sondern ich würde gerne das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen näher beleuchten. Nachhaltigkeit ist mit Sicherheit automatisch ein großes Thema. Gibt es denn da ungelöste Zielkonflikte zwischen Effizienz, Praktikabilität und Umweltschutz? Und wie gehen moderne Entwicklungen diese Probleme an?
Sie haben völlig recht, das Thema Nachhaltigkeit von landwirtschaftlicher Produktion ist ja auch in den Medien sehr präsent. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft DLG entwickelte ein Nachhaltigkeitszertifikat auf wissenschaftlicher Basis mit konkreten Indikatoren, um landwirtschaftliche Betriebe zu zertifizieren. Und dieser Zertifikationsprozess oder Zertifizierungsprozess dient natürlich auch dazu, Defizite, die eventuell auf den Betrieben herrschen, zu erkennen. Dieser DLG-Standard Nachhaltige Landwirtschaft beinhaltet die Analyse wichtiger Indikatoren aus Ökologie, Ökonomie, Soziales und Management. Er wird von immer mehr fortschrittlichen Betrieben genutzt zur Kommunikation nach innen mit Geschäftspartnern und natürlich auch nach außen in Richtung Verbraucher. Ich nenne mal aus der großen Zahl von Nachhaltigkeitsindikatoren einige wenige, zum Beispiel die Stickstoffnutzungseffizienz, den Phosphorsaldo, die Humusbilanz, die Biodiversität, den Boden und den Wasserschutz. Also alles Themen, die Nachhaltigkeit natürlich sehr stark betreffen. Sie haben nach ungelösten Zielkonflikten gefragt zwischen Effizienz, Praktikabilität und Umweltschutz. Ich möchte mal einige Beispiele hier nennen. Zunächst der Zielkonflikt zwischen der Produktion hochwertigen Feldfutters und dem Insektenschutz bei der Ernte. Hier gibt es ein Forschungsprojekt, was auch schon sehr konkrete Ergebnisse hat, und zwar zur Entwicklung insektenfreundlicher Mähtechnik zur Erhaltung der Artenvielfalt bei intensiver Feldfutterproduktion. Die Universitäten Hohenheim und Tübingen haben erste Versuchsergebnisse vorgelegt, die 45% weniger getötete Insekten beim Mähen mit dieser neuen Technik belegen. Ein weiterer Zielkonflikt ist der Notwendigkeit des Pflanzenschutzes zur Sicherung hoher Erträge gegenüber der möglichst geringen Einsatzmenge chemischer Pflanzenschutzmittel, wie zum Beispiel Herbiziden. Hier gibt es eine ganze Reihe neuer Methoden und Verfahren, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, um den Pflanzenschutz umweltfreundlicher zu gestalten. Pflanzenschutzmittel können durch den Einsatz moderner Technologien wie zum Beispiel hochauflösender Kameras punktgenau und damit effizienter und sparsamer ausgebracht werden. Eine hochinteressante Entwicklung ist im Bereich der sogenannten Biologicals zu verzeichnen. Das sind Substanzen auf der Basis von Pflanzenextrakten und Mikroorganismen wie Pilzen oder Bakterien oder auch Kommunikations- und Botenstoffen. Hier hat die Forschung vielversprechende Lösungen hervorgebracht, die auch zunehmend ergänzend zum chemischen Pflanzenschutz eingesetzt werden. Ein weiterer Zielkonflikt ist die Notwendigkeit der Stickstoffdüngung zur Ertragsbildung in der Pflanzenproduktion versus einer zu hohen Nitratauswaschung ins Grundwasser durch Überdüngung. Hier gibt es Entwicklungen zur effizienteren Nährstoffnutzung bei Wirtschaftsdüngern. Zum Beispiel gibt es NIR-Sensoren, also Nahinfrarot-Spektroskopie-Sensoren, die die Nährstoffgehalte von Gülle in Echtzeit messen und so eine Überdüngung mit Stickstoff verhindern. Ein letztes Zielkonfliktbeispiel möchte ich nennen, die Übernutzung der Böden und Bestände gegenüber der langfristigen Sicherung der Bodenfruchtbarkeit bei der Grünfutterproduktion. Also man sollte den Boden nicht über Gebühr auslaugen. Auch bei der Futterproduktion ist das eine große Gefahr. Und hier gibt es neuerdings technische Möglichkeiten zur sensorgestützten Ertragsermittlung bei Futtergras und bei Silomais. Das funktioniert so, dass die feldspezifischen Erträge über die sensorgestützte Ertragsermittlung am selbstfahrenden Feldhäcksler im Grünland und im Silomais sehr genau ermittelt werden. Und das flächenindividuelle Ertragspotenzial kann so über längere Zeit, über mehrere Jahre aufgedeckt werden. Und der Landwirt hat die Möglichkeit, aufgrund dieser Daten, auf der Basis dieser Daten, die Düngung und die Grünlandbewirtschaftung effektiv an das Ertragspotenzial anzupassen. Es können Kosten eingespart werden und die Ertragsfähigkeit der Böden über lange Zeit gesichert werden.
Das heißt also, Nachhaltigkeit wird durch technische Komponenten aktiv unterstützt. Können Sie da
genau
noch ein
so
paar
das.
Dinge zu sagen? Sie haben es gerade schon angesprochen.
Das tue ich sehr gern. Eines meiner eigenen Forschungsprojekte, das führte dazu, dass sie bei der Maisaussaat zwischen 25% und 50% Stadtdünger einsparen können. Dieses Forschungsprojekt mit dem Akronym PUDAMA, also punktgenaue Düngerapplikation zur Maisaussaat, konnte nachweisen, in diesem Forschungsprojekt konnten wir nachweisen, dass eine punktgenaue Düngerapplikation der Düngergaben bei der Maisaussaat wirklich ohne Ertragseinbußen zu Einsparungen von 25% bis 50% Dünger führt. Und was mich besonders freut als Landmaschineningenieur, es gibt mittlerweile zwei Hersteller, die unabhängig voneinander technische Lösungen für dieses Prinzip anbieten. Also die Landwirte können heute diese Maschinen kaufen. Ein weiteres Beispiel ist die innovative Pflanzenschutztechnik, zum Beispiel der Einsatz einer mechanischen Hacke kombiniert mit einer Bandspritze. Diese Technik reduziert den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel. Die mechanische Unkrautbekämpfung erfolgt zwischen den Reihen und die chemische Unkrautbekämpfung in den Reihen. Drittes Beispiel betrifft die Sätechnik. Hier werden mehr und mehr moderne Mehrtank-Drillmaschinen eingesetzt, die in der Lage sind, neben den Saatkörnern der Nutzpflanze auch sogenannte Begleit- oder Untersaaten und oder Dünger punktgenau mit den Saatkörnern auszubringen. Als Beispiel, gemeinsam mit dem Raps wird zum Beispiel Klee als Untersaat gedrillt und diese Untersaaten bedecken den Boden dann auch nach der Ernte der Nutzpflanzen, tragen zur Verringerung der Wasserverdunstung bei, fördern Bodenleben und Humusaufbau. Weiteres Beispiel, Zwischenfrüchte, zwischen den Hauptfrüchten werden nicht mehr mit Glyphosat chemisch beseitigt, sondern durch moderne Technik mechanisch zerkleinert und auf der Bodenoberfläche belassen.
Also es passiert unglaublich viel, das kriegt, glaube ich, die normale Bevölkerung gar nicht so mit. Aber es ist ja schön, dass gerade im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt, gerade bei der Landwirtschaft, so viel passiert. Kommen wir vielleicht mal zu einer Veranstaltung, will ich das mal nennen, die für die Landwirtschaft sehr wesentlich ist. Ab dem 9. November findet in Hannover auf dem Messegelände im Rahmen der Agritechnica, Sie haben sie auch schon mehrmals angesprochen, auch die Systems und Components statt. Da sind Sie auch Teil der Jury der System und Components Trophy und zeichnen innovative Entwicklungen der Landtechnik aus. Können Sie da schon ein bisschen was verraten, was uns da erwarten wird oder diejenigen, die sich dafür interessieren?
Ja, das tue ich sehr gerne, denn die Sieger dieser Systems and Components Trophy stehen bereits fest und sind auch auf der DLG bzw. Agritechnica Website veröffentlicht. Mit dem Rebel Cobot hat die Firma Igus aus Köln einen nur 8 Kilogramm leichten Gelenkarmroboter vorgestellt, der dank seiner besonders einfachen Bedienung und seines niedrigen Preises den Einstieg in die Automatisierung in der Landwirtschaft sehr vereinfacht. Ausgestattet mit Sensoren und Greifern eignet sich dieses Gerät für Aufgaben wie Obsternte, Aussaat oder auch Indoor-Farming. Je nach Anwendung kann der Roboterarm mit verschiedenen Sensoren wie Kameras oder Arbeitswerkzeugen ausgestattet werden und hinzu kommt eine sehr einfache, nutzerfreundliche und praxisorientierte Programmierungsmöglichkeit. Ein weiterer Sieger ist ein Radarsensor namens RED-X von der Mach Incorporation. Dieser Sensor kann Boden, Ernterückstände und Vegetation sicher voneinander unterscheiden, kann die Geländeoberfläche kartieren und die erfassten Signale intern verarbeiten. Diese bereits verarbeiteten Messergebnisse stellt das System in Echtzeit der Systemarchitektur des OEMs bereit. Also das kann sehr leicht in bestehende Maschinen integriert werden. Dieser Sensor ist besonders interessant für die Anwendung bei der Tiefenkontrolle von Bodenbearbeitungs-, Pflanz- und Sämaschinen. sowie in der Geländeführung von Mähdrescher Erntevorsätzen. Der dritte Sieger in der alphabetischen Reihenfolge ist der elektronische Terra Drive von ZF Friedrichshafen. Dies ist ein modulares, hochintegriertes elektrisches Achssystem. Es vereint Traktion, Zapfwelle und Hydraulik in einer kompakten Bauweise für Traktoren bis zu 100 kW. Sie sehen, die Sieger widerspiegeln schon eine große Breite, die an Systemen und Komponenten in Hannover zu sehen sein werden. Wichtigste Gebiete, die dort zu finden sind in den Hallen, betreffen die Agrarelektronik, vor allem immer mehr mit AI-Anwendungen, also künstliche Intelligenz. Die Fahrzeugelektronik ist bekanntermaßen auch ein wichtiges Thema für Landmaschinen, weil immer mehr Entwicklungen aus der Fahrzeugelektronik, die dort in hoher Stückzahl relativ kostengünstig am Markt verfügbar sind, auch mehr und mehr bei Landmaschinen angewendet werden. Dann gibt es natürlich den großen Bereich der Antriebstechnik und Komponenten. Ich hatte eben schon das Beispiel von ZF genannt, also innovative Antriebsstränge, vor allem elektrische, aber auch hydraulische Antriebe bis hin zu Brennstoffzellenkomponenten und Reifendruckregelanlagen, die sehr wichtig zur Bodenschonung sind, ist dort alles zu finden. Last but not least auch weiterentwickelte hydraulische Komponenten wie Motoren, Ventile, Filter, denn Landtechnik ist nach wie vor sehr stark mit hydraulischen Komponenten versehen. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Systems and Components 2025 unterstützt durch innovative Lösungen die Trends und Entwicklungen in der Landtechnik und des gesamten Off-Highway-Sektors. Wir finden Innovationen in allen vertretenen Bereichen und freuen wir uns gemeinsam auf eine tolle Agritechnica 2025 in Hannover.
Ja, zur Agritechnica hätte ich dann auch noch einen Hinweis in eigener Sache. Passt jetzt gerade wunderbar. Der VDI ist im Bereich System und Components am Stand H02 in Halle 17 dabei. Und für VDI-Mitglieder haben wir ein besonderes Angebot. Uns steht ein Kontingent kostenfreier Tageskarten zur Verfügung, die ihr unter der Angabe eurer Mitgliedsnummer als E-Gutschein anfordern könnt. Meldet euch einfach dafür per Mail unter tls@vdi.de. Das Angebot gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Und deswegen schaut gerne auch nochmal in die Shownotes von diesem Podcast. Da steht eine ganze Menge dazu drin. Lieber Herr Professor Meil, meine letzte Frage ist immer eine Frage, die ein bisschen nach vorne schaut. Wie sehen Sie die Zukunft der Agrartechnik? Wird es Innovationen geben, die die Branche in den nächsten Jahren disruptiv verändern wird?
Die Agrartechnik ist und bleibt eine sehr innovative Branche innerhalb des deutschen Maschinenbaus. Nicht selten haben mittelständische und auch große Landmaschinenhersteller Exportquoten von 75 bis über 80%. Das spiegelt schon die Innovationskraft dieser Firmen wider. Die Branche ist hervorragend vernetzt über den VDMA Landtechnik, aber auch über den VDI und die DLG, wie dieser Podcast hier auch zeigt. Zum Teil kooperieren die Wettbewerber und das unterscheidet die Landtechnik von anderen Branchen sehr stark. Wettbewerber kooperieren, um den Landwirten als Endkunden optimale technische Lösungen anbieten zu können. Als Beispiel möchte ich hier die AEF, das ist die Agricultural Industry Electronics Foundation, nennen. Hier sind über 300 Firmen und Institutionen vereint, um den ISOBUS-Standard, also den Elektronikstandard, gemeinsam sehr pragmatisch nach vorn zu bringen, um die Interoperabilität, das heißt das reibungslose Zusammenwirken der Elektronikbauteile zwischen Traktor und zum Beispiel Sämaschine oder Feldspritze zu realisieren. Weiterhin bin ich sehr optimistisch, was die Innovationskraft der Landtechnikbranche angeht, weil wir im Moment sehr viele Startups sehen mit sehr guten Ideen. Die Landtechnikbranche bleibt innovativ. Es wird vor allem durch den verstärkten KI-Einsatz viele Veränderungen geben Und um Ihre Frage nach disruptiven Veränderungen etwas vorsichtig zu beantworten, da denke ich vor allem aus dieser KI-Geschichte, da werden Sie schon entscheidende und grundlegende Veränderungen im Handeln, in der Wirtschaftsweise der Landwirte ergeben. Allerdings bin ich jetzt kein Freund der großen Worte, deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Ja, wir werden Veränderungen haben und auch viele Innovationen disruptiv. Das wird sich in Zukunft zeigen.
Gut, ganz herzlichen Dank. Ja, wir haben gehört, Agrartechnik ist genauso innovativ wie viele, viele andere Branchen auch. Allerdings hört man von Agrartechnik ein bisschen weniger, was eigentlich schade ist. Und wir haben ja heute gerade von Professor Meinl gehört, was da alles passiert und in welcher Geschwindigkeit das passiert. Und wenn ihr zu dem Thema noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann schaut in unsere Shownotes auch nochmal zum Thema Karten für die Agritechnica dann im November. Bevor die Karten alle weg sind, schaut schnell nach. Da findet ihr Informationen zu dem, was Professor Meinl uns heute alles erzählt hat. Wenn ihr uns schreiben wollt oder wenn ihr eine Idee habt für ein Thema, was wir aufgreifen können, dann schreibt uns auch bitte gerne eine Mail unter podcast@vdi.de. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Für heute bedanke ich mich bei euch und ich bedanke mich bei Professor Meinl für seine Zeit und für die tollen Informationen, die wir heute bekommen haben, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.